Wir sind ja in den Predigten in so einer losen Reihe über den ersten Petrusbrief. Und da möchte ich heute auch fortführen. Diese Reihe möchte ich fortführen. Und ich hatte beim letzten Mal auch schon so eine Skizze an die Wand geworfen zu einem Grundverständnis in den Petrusbriefen. Unten ist so die Zeitachse. Ich würde es nur ganz kurz nochmal erwähnen. Die Zeitachse, und dann gibt es links so einen Bereich, da spricht Petrus die Christen an, es ist der Punkt in eurem Leben, den hat es gegeben, da seid ihr Christen geworden. Da ist in euch etwas gestanden, ihr entstanden, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das hatte ich was gesagt dazu. Und dann zum anderen, dann ist es hier, aber das ist nicht alles. Ihr seid Christ geworden, sondern ihr habt eine Perspektive hier, wenn das das Leben ist, die rote Pfeil, unser persönliches Leben, da gibt es hier eine andere Perspektive. In Kapitel 1, Vers 9 redet dann er davon, dass er sagt, worum es geht, ist, dass ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die endgültige Rettung. Das hatte ich ausgeführt und das, sagte ich, macht auf unsere Lebensgestaltung. Beides hat Einfluss auf unsere Lebensgestaltung. Zum einen, dass wir Christ werden durften voll Dankbarkeit. Christus hat dir vergeben als Christ. Und der zweite Punkt, zweiter Einfluss, du darfst auch leben, nicht nur rückwärtsgewandt, sondern auch in der Vorfreude auf das, was noch einmal kommen wird. In diesen beiden Polen gestaltet sich das Leben. Soweit waren wir. Jetzt gehen wir mal eins weiter. In der letzten Predigt sagte ich dann, ja, das gründet sich unser Selbstbewusstsein. Worauf denn als Christen? Dass wir als Kinder Gottes geheiligt sein dürfen. Als Kinder Gottes geheiligt sein dürfen. Die große Erkenntnis in der Reformation, Christus hat erlöst. Er hat befreit von der Schuld durch sein Sterben am Kreuz. Vorhin in der Eingangslesung von dem Text von Max Lucado war ja auch von dem Petrusbrief die Rede. Und er hat zwischendrin einen Vers auch aufgegriffen, ohne ihn benannt zu haben, den Vers 18, Vers 19 im ersten Kapitel. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi erlöst. Geheiligt, könnte man auch dazu sagen. Man sagt dazu, das ist Gottes Aussage, die dir im Leben als Christ begegnet, die hat er über dein Leben gestellt. So ist es. Und diesem Gedanken wirklich Raum zu lassen, war nicht nur in Zeiten der Kirchengeschichte schwierig, sondern bis heute noch. Damals war es eher so, diesen Indikativ, Gott hat das getan in deinem Leben, als die Kirche so eine große Machtinstitution war und sie das als Instrument nutzte, um Leute zu gängeln. Wenn du nicht tust, dann. Dieser Faktor ist vorbei. Aber wir leben heute in einer anderen Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft. Und in einer Leistungsgesellschaft ist es auch schwierig, das einfach auch annehmen zu können, dass ich nicht nur etwas bin, etwas Wertvolles bin, wenn ich etwas Wertvolles tue für anderen, sondern dass ich etwas Wertvolles bin, weil ich Gottes Geschöpf bin. Und dass ich besonders wertvoll bin, weil ich Gottes Kind sein darf, ohne dass ich Leistung bringen muss, das anzunehmen. Und der Predigt heute möchte ich einen weiteren Gedanken anschließen. Zur Heiligung des Lebens aufgerufen. Dabei nehme ich jetzt mal so ein ganz, man könnte sagen, ein antiquiertes Wort mit hinein, Heiligung. Und in der Geschichte hat das auch manchen Streit entfacht. Zwischen den Reformatoren, im Pietismus, in der Neuzeit. Immer wurde das eine, nämlich die Lebensgestaltung, als ein Gegengewicht zu dem anderen, dass Christus mir das Heil geschenkt hat, gesehen. Bringen wir so ein paar Beispiele. Dieser Spruch vor der Reformation, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Die Leistung. Auf der anderen Seite, allein Christus, der Rest, füge ich mal so bei, ist weniger wichtig. Ein anderer Reformator sagte nein und dann gründete Calvin dann so eine Sittenordnung in Straßburg. Genauer Ablauf, wie man sich wie im Leben zu verhalten hat. Oder was ich gelesen habe in meiner Zeit, ein Bischof sagte, wenn ich gestorben bin, legt mir doch als Zeichen den Taufschein auf die Brust, der Rest regelt sich. Ein anderes haben Sie vielleicht gehört oder hast du vielleicht gehört, am Sonntag spielst du keinen Fußball. Zumindest nicht, wenn du im Verein bist. Bist in der christlichen Jugendgruppe, geht das schon. Oder noch mal stärker an die Zeit heran, an unsere Zeit heran. Ist doch ganz egal, mit wem ich verheiratet bin. Hauptsache, wir verstehen uns gut. Früher war das noch zwischen Mann und Frau. Heute ist ja das noch nicht mal klar. Oder was ich auch gehört habe, wer Christsein nicht so ganz ernst nehmen möchte, der kann auch in die FEG gehen. Zack, 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 zack. Ich könnte das weiterführen. Ja. Es ist schwierig, das Verhältnis von diesen beiden Polen auch wirklich aufzunehmen. Mir kommt das so vor, als ich darüber nachdachte, das ist wie so ein Pendel. Der schlägt aus von einer Seite zur anderen Seite. Und das zwar schon durch die ganze Kirchengeschichte durch. Mal hat jene Seite einen stärkeren Einfluss, mal diese Seite. Und wer Christsein in diesem Verständnis von diesem Pendel leben will, der wird es immer als Kampf verstehen. Christsein als Kampf. Als Kampf einerseits zwischen dem Geheiligtsein und dem andererseits auch ein geheiligtes Leben führen. Aber ich glaube, das ist biblisch gesehen nicht unser primärer Kampfplatz als Christ. Ich möchte diesen Begriff Heiligung noch mal ein bisschen weiter, ein bisschen anders formulieren und dann in einen Bibeltext einsteigen, im ersten Petrusbrief. Ich möchte es einmal beschreiben, ohne dieses Gegeneinander. Ich habe dazu die Formulierung gewählt, jetzt musst du mal weitergehen. Wachse in die Person hinein, zu der dich Christus gemacht hat. Wachse in die Person hinein, zu der dich Christus schon gemacht hat. Und mit Wachsen verstehe ich dort, dass es ein lebenslanges Geschehen, aktives Geschehen, an dem ich ganz, es geschieht nicht nur an mir, sondern ich ganz aktiv beteiligt bin. Mir fiel dazu ein Beispiel ein. Etwas, was wir in Deutschland so nicht kennen, aber viele aus dem Fernsehen natürlich kennen. Und neulich war jemand auch da, der hatte mal Winke, Winke zu einer Frau gemacht. Die machte auch Winke, Winke. Und da sind wir beim englischen Königshaus. Da werden Nachfolger geboren, Kinder geboren. Sie werden geboren als zukünftiger König oder Königin in die Nachfolge. Da können die gar nichts zu. Sie werden geboren. Aber sie müssen noch auf der anderen Seite in diese Rolle auch stärker hineinwachsen. Aber sie sind von Anfang an Thronnachfolger. Ja? Und sie wachsen in ihre Person hinein. Und das ist mit gemeint. Wachse doch in das hinein, was Christus dir schon längst geschenkt hat. Fülle es aus. Petrus kommt in seinem Brief auf 4 Punkte zu sprechen, wie dieses Wachstum da geschehen kann. Das ist hier schon mit A, B, C, D aufgelistet. Und diesen Punkten werden wir uns in den kommenden Wochen widmen. Heute fange ich mal mit dem ersten an. Wachse in das hinein. Petrus beschreibt ein erstes Feld innerhalb der Gemeinde. Und da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 22. Ich muss noch mal eins weitergehen. Da kommt jetzt der Bibeltext. Ja, okay. Da. Ja, das muss ich erklären. Die Präsentation lief vorhin nicht. Wir haben sie noch ganz kurz vor 10 noch ein bisschen umgeswitcht. Deswegen, das liegt nicht am Jens, das war mit der Technik jetzt so und wir kriegen es einigermaßen hin. Klammer zu. 1. Petrus 1, Vers 22. Petrus schreibt dort an die Christen gewandt: Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt. um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Die Liebe, und zwar eine ganz besondere Liebe, diese Liebe in der Gemeinde, das ist, so stelle ich mir es vor, der größte und zugleich gefährdeste Schatz. Und mit dieser Liebe gibt es ja ganz unterschiedliche Begriffe. Man muss es erklären, man muss auch selbst den Gemeinde erklären. Diese Liebe ist jetzt nicht die Begrifflichkeit der Sexualität mit gemeint. Ist auch nicht die Begrifflichkeit der Freundschaft mit gemeint. Sondern es ist die Liebe gemeint, die uneigennützig für den anderen da ist. Diese Agape-Liebe heißt das dann im Griechischen. Und diese Liebe, die leitet sich ab, dass sie von dem Wesen Gottes herauskommt. So ist Gott uneigennützig für dich da. Seine von Gott hineingegebene Liebe. Und die ist, ich finde, das ist der größte Schatz innerhalb der Gemeinde und zugleich der umkämpfste. Womöglich werden viele, die einen Bibeltext kennen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, der wird gerne bei Hochzeiten gelesen oder ansonsten auch, da ist von dieser Liebe die Rede. Und ich will mal einen Bibelvers daraus vorlesen, den Vers 2. Dort heißt es dann, wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse, das wäre doch was, oder? Und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis. Und wenn ich einen Glauben hätte, der Bergen versetzen könnte, wäre auch nicht schlecht, oder? Hier das Dillenburger Gebiet mal eben gerade umbauen. Ja? Aber ich hätte die Liebe nicht, so wäre es nichts. Paulus beschreibt diese Art von Liebe als so unendlich wertvoll. Sie ist ein Riesenschatz. Weil sie etwas Göttliches hineinlegt in unser zwischenmenschliches Handeln und Tun. Und diese göttliche Hineinlage, die kann der Teufel nicht zerstören. Was Gott gibt, kommt er nicht ran. Aber er macht etwas anderes. Er stellt die Uneigennützigkeit dieser Liebe in Frage. Und zwar macht er das in unserem Denken. Er sät Gedanken der Missgunst, der Profilierung. Und das ist gerade jetzt mal, wenn ihr hier als Musiker, ich nehme euch Beispiel als Musiker mal, ja? Ihr steht hier vorne, ihr steht hier im Licht. Nun können sich Leute da sein und können sagen, einfach schön, guck mal, die tun einen Dienst uns, dass sie uns begleiten. Und so kommen wir gemeinsam in die Musik hinein. Das wäre angebracht. Aber der Missgunst in der Profilierung, da steht dann dahinter, guck mal, die machen das nur, weil sie sich mal wieder zur Schau stellen wollen. Und schon kommt ein unguter Gedankengang dazu rein, da geht man auf Distanz, da bleibt man da. Und das ist die Arbeit des Widersachers. Das tut er. Das ist nicht Gottes Arbeit. Gott möchte, deswegen ist die Liebe, die Agape-Liebe, so ein großer Schatz und gleichzeitig ein sehr umkämpfter Schatz in der Gemeinde. Dass man miteinander umgehen kann auf ehrliche Art und Weise, ohne dass man dem anderen etwas unterstellt, was er nicht gesagt hat. Oder dass man auch an den anderen herantreten kann, auch wenn man was schiefgelaufen ist. Aber trotzdem ihm offen und ehrlich begegnen kann. Ich dir auch nicht etwas nachtragen muss, was du mal gesagt, gemacht, getan oder was weiß ich hast. Weil ich davon leben darf, dass Christus mir das auch nicht nachträgt. Das ist die uneigennützige, von Gott hineinkommende Liebe. Und die ist umkämpft. Und das zu zerstören in meinem Kopf, das ist Aufgabe des Satans. Da geht er heran. In Offenbarung 2 heißt es dazu einmal in den Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, das habe ich wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Kehre dahin zurück. Reinige dein Denken wieder. Lass es dir von Christus auch reinigen, wieder hineingeben. Hier heißt es, hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Ich spitze das mal ein bisschen zu. Der erste Untergedanke da ist da, wir sind nicht eingeladen zu lieben, sondern das wird angeordnet. Angeordnet zu lieben. Da steht ein Imperativ, nicht eine Möglichkeit, sondern ein Imperativ. Ja, entschuldige bitte mal. Kann man denn den anderen zu lieben anordnen? Wie soll das denn gehen? Ich glaube, da kommt man dann schnell an seine Grenze, oder? Wie ist das? Ja, ich glaube, eine Grenze gibt es. Aber man kann sich persönlich auch entscheiden, etwas zu wollen oder eben etwas nicht zu wollen. Man kann sich entscheiden, etwas zu wollen oder etwas nicht zu wollen. Man kann sich entscheiden, jemand anderem als eine wertvolle Person zu sehen, oder man kann sich entscheiden, an jemandem anderen dauernd rumzunörgeln. Das ist meine eigene Entscheidung. Das kann ich tun oder ich kann es lassen. Aber es hat Folgen, ne? Wenn ich jemanden als eine wertvolle Person sehe, dann wird zu dir, zu dieser wertvollen Person, auch Dinge einfallen, die einfach schön sind, die wichtig sind, die du gerne hast. Oder drückst du deine Liebe zu deinem Ehepartner, vielleicht oder deinem Freund eher auf diese Art und Weise auf, dass du aufzählst an ihm, was dir nicht gefällt? Ist nicht so Natur, ne? Nein. Du wendest den Blick darauf, was wertvoll ist, und das baust du aus. Damit willst du gerne umgehen. Das soll sich erweitern, vergrößern. Und genauso ist es auch, wenn man negative Dinge fokussiert ist auf den anderen, in Negativbereichen. Und man glaubt es kaum, man wird sogar Fehler an einem finden, an dem anderen. Natürlich nur an dem anderen, ne? Da findet man Fehler und es ist auch begründet, warum. Und ganz objektiv, ja, da hast du recht. Das ist so. Lass uns nochmal nachdenken, was an dem anderen schlecht ist. Ja, wir setzen uns am besten mal zusammen und der Gedanke baut sich aus und baut sich aus und baut sich aus und wird größer und größer und nimmt Raum ein im Leben. Man kann sich da richtig so drin baden, indem, dass man den anderen eigentlich doch lieber. Ja, also man kann sich entscheiden, was man will. Ob man auf den anderen positiv zugehen will oder eben negativ. Und Petrus fordert hier auf, eben positiv auf den anderen zuzugehen. Er fordert hier auf, hört also nicht auf. Also bleibt doch anhaltend dran. Bleibt doch anhaltend dran. Das zeigt doch, lässt doch auch deutlich werden, das ist nicht nur ein einmaliges Geschehen in meinem Leben und dann hätte ich's, sondern ich bin herausgefordert, am Ball zu bleiben, in dem Kontakt zu bleiben mit dem anderen, auf der Suche zu bleiben bei dem anderen, bei meinem Bruder oder meiner Schwester. Ich bin herausgefordert, das Positive mit meinem Gegenüber auszuarbeiten, um mich daran zu freuen und Christus dafür zu danken, was er da geschenkt hat. Aber ich lese den Vers 22 nochmal, jetzt mit einer ein bisschen anderen Gewichtung. Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüdern und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Darf ich es mal so formulieren? Lese ich doch bestimmt richtig daraus. Wenn Petrus hier meinen Bruder oder Schwester in der Gemeinde nicht zu lieben, was ist das? Oder ihn nicht lieben zu können? Das ist doch eigentlich ein beschämendes Zeichen der eigenen geistlichen Unreife. ein beschämendes Zeichen der eigenen geistlichen Unreife. Da brauchst du nicht den Finger, der auf andere zeigt, sondern da brauchst du den Finger, der auf dich zeigt. Wenn diese Liebe etwas ist, was ich am Anfang beschrieben habe, diese Agape-Liebe, diese von Gott gekommene Uneigennützige, dann hat Gott sie in mein Leben hineingelegt. Er ist mir mit dieser Liebe begegnet. Er begegnet mir mit dieser Liebe. Warum? Weil ich so gut bin? Bestimmt nicht. Weil Gott eben keine Vorleistung braucht, sondern weil er seine Liebe in mich hineinlegen will, in dich hineinlegen will und das auch hat. Gott ist der ganz andere. Und er lädt uns ein, in diese Liebe mit einzusteigen, da mitzugehen, dieser Liebe Raum zu geben in meinem Leben. Wann können wir das? Wenn wir die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch denken und fühlen gereinigt haben. Also wenn das auch immer wieder durch diesen Reinigungsprozess, könnte man eigentlich beschreiben, Gottes hindurchgeht, mein Denken und mein Fühlen. Weißt du, und wo du und wo ich haken, dass wir dem anderen eben diese Liebe nicht entgegenbringen können, das liegt an unserer geistlichen Unreife. Das liegt daran, weil ich an dem Punkt noch nicht so weit bin, dass ich das begreifen könnte, dass meine Liebe so groß wäre, dass sie den anderen wirklich mit Armen umschlingen könnte. Das ist die Aussage, die Petrus hier trifft. Von Gottes Seite ist das alles gegeben. Wo wir Gott mehr Raum geben für die Gestaltung unseres Lebens, wo wir seiner Liebe Platz lassen, da wird sich auch mehr ermöglichen im Gegenüber zu anderen. Bruder oder Schwester in der Gemeinde nicht zu lieben, ist ein beschämendes Zeichen der eigenen geistlichen Unreife. Ein dritter Gedanke dazu: Du stehst selbst in der Verantwortung, dich auch liebenswert zu geben. Jetzt wechsle ich also die Person. Du stehst selbst in der Verantwortung, dich auch liebenswert zu geben. Ich lese nochmal 1. Petrus 1, Vers 22, wieder in ein bisschen anderen Gewichtung. Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander, untereinander, euch aneinander, einander aus reinem Herzen zu lieben. Das heißt, da bin ich auch selbst mit integriert. Ich als Person, die Frage, in welcher Art und Weise präsentiere ich mich? In welcher Art und Weise begegne ich meinem Gegenüber? Bin ich derjenige, der den anderen immer provoziert? Oder bin ich dabei zu lernen, dass sich da was verändert? Dass ich, einerseits könnte man sagen, Empathie entwickle, mich hineinzustimmen. Aber andererseits darüber hinaus noch zu verstehen, wer mein Gegenüber eigentlich ist. Achte ich auf meine Sprache? Ich muss mir das immer mal wieder selbst sagen. Was formuliere ich da? Was rede ich? Ich will darin lernen. Denn ich habe selbst Verantwortung, genauso wie du Verantwortung hast, das zu leben. Du stehst selbst in der Verantwortung, dich auch liebenswert zu geben. Jetzt lese ich noch mal weiter. Vers 23. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Und jetzt weiter, Vers 23. Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden. Aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Nun könnte man meinen, nach dem, was ich gerade gesagt habe oder was Petrus da gerade aufgefordert hat, zu dieser Imperativ nun tut, das macht Druck. Weil es mich in Beziehung setzt damit und frage, wo positioniere ich mich? Beschrieben das als ein Wachstum, lebenslangen Wachstumsprozess hinein in die Person, in die Christus eigentlich für mich gedacht hat. Aber ich finde es so ganz bedeutsam, dass eben jetzt Petrus nochmal drauf zu sprechen kommt und zu sagen, komm, guck mal, lass mich doch dein Denken mitleiten in einen Punkt, der so wichtig ist, aus dem heraus sich das alles schöpft. Es ist nicht unsere Anstrengung, aus dem sich das herausschöpft, sondern es ist wieder das, ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden. Hat klar Christen im Blick. Und wieder ist es der Indikativ. Der Indikativ, die Beschreibung, das, was Christus mit deinem Leben, mit meinem Leben als Christ gemacht hat, hineinversetzt in einen neuen Stand. Da kommt er her von der Beschreibung, das sind die Bibelverse vorher, die haben wir uns beim letzten Mal angeguckt, das geheiligt sein. Und damit schließt er diesen Abschnitt auch wieder ab. Bedenke das. Und in der Klammer dazwischen, da reflektiere dein Leben und lass dich mit hineinnehmen in einen geistlichen Wachstumsprozess. Wir werden gleiche Beobachtungen in den nächsten Predigten bei den fortlaufenden Texten auch machen. Er schließt es in diese Klammer ein. Warum? Wo das nicht geschieht, wo der Imperativ, du sollst und du musst, die vorrangige Stellung hat, da wird Christsein Krampf. Da geht Christsein an der eigentlichen, den geht es vorbei. Da versuche ich Christsein wieder zu leben als Religion, als ein Tun von Taten, was in der Summe dann hoffentlich dazu führt. Ja, also der Muhammad Ali ist ja neulich gestorben und er ist ja zum Islam übergetreten und seine Wortweise, sein Bestreben war, dass es doch zum Schluss so sein möchte, dass meine guten Taten, dass alles andere aufwiegen und mich dann vor Gott gnädig stimmen. Das ist nicht die Linie des Petrus. Das ist nicht die Linie des Christseins. Es sind nicht die guten Taten. Es ist Gottes Erlösung in deinem Leben und in meinem Leben. Aber diese Erlösung darf mich dazu bewegen, dass ich eben auch Christus ähnlicher werden will. Und das versucht Petrus hier sehr deutlich zu machen. Lass darum den Indikativ, die Prägung in deinem Leben haben. Lebe dein Leben, das Oberthema hieraus, in der Gestaltung, aus der Dankbarkeit, Christus hat dich wiedergeboren und zu der Perspektive hin. Er will ewig mit uns zusammenleben. Ich mache an dieser Stelle für diese Predigt hier einmal einen Punkt. Und ich lasse noch einmal etwas Zeit in der Stille, als Übergang, in der wir darüber nachdenken können. Ja, wie gestaltet sich dieses Verhältnis von dem Indikativ und Imperativ? Wie gestaltet sich das in meinem Leben? Wie stark lebe ich in dem Bewusstsein, in etwas hineinwachsen zu dürfen, was Christus eigentlich für mein Leben erdacht hat? Oder wie stark lebe ich in dem, dass ich mich abhängig mache von Leistung? Gut scheinen zu müssen, gut sein zu müssen vor dem und vor der, damit ich auch etwas wert bin. Wie stark übertrage ich das vielleicht auf Gott? Und auf der anderen Seite, aber auch mich selbst zu reflektieren, wie präsentiere ich mich gegenüber anderen Menschen? Lebe ich auch so, dass ich von mir sagen könnte, ja, das wäre eigentlich auch liebenswert, liebensvoll? Oder bin ich eher der Giftzahn bei anderen und fühle mich wohl in der Rolle? Gibt's ja auch. Ich lasse darüber mal einen Moment der Zeit der Stille. Wenn du möchtest, kannst du mit Gott darüber reden. Du kannst fragen, wie ist so dein Verhältnis? Und was dir da ins Bewusstsein rückt, das benenn doch vor ihm. Jesus Christus, es ist dein Wunsch und der Wunsch deines Vaters, dass Christen in das hineinwachsen dürfen und sollen, was du für ihr Leben gedacht hast. Ich will dir danken dafür, wenn jetzt Menschen darüber einen Rückblick gehabt haben, in dieser Zeit der Stille, wo sie vielleicht persönlich gemerkt haben, ja, das hat sich verändert, in deinem Sinne verändert in meinem Leben. Danke, wenn das so ist. Ich freue mich darüber und du freust dich darüber. Manches ist auch da und wir haben es noch mal nicht gemerkt. Aber ich will dir danken, dass du auch weiter ran und an uns arbeiten möchtest. Dass wir in einem Geschehen hineinkommen und darin bleiben, dass dir ähnlicher wird. Als ganz natürliche Folge von dem, dass deine Liebe in unser Leben hineindringt. Und so bitte ich dich, dass du selbst diesen Raum schaffst und selbst letztendlich noch das Ja dazu in uns schaffst. Und dann lass unser Ja folgen. Als ein ehrliches und von Herzen kommendes Ja, weil wir uns als Brüder und Schwestern in der Verbindung zu dir auch untereinander lieben wollen. Da liegt ein großer Schatz drin. Und ein großer Wert. Den segne du bitte. Amen.